Heute zu Gast im Podcast Jörg Ziesmann, Vice President Sales bei der Firma Cereact und ist damit verantwortlich für den weltweiten Vertrieb. Cereact gerade viel in der Presse gewesen. Sie haben 110 Millionen US-Dollar eingesammelt in der Series B und stellen damit die Weichen für die Zukunft in Robotik und AI. Darüber werden wir sprechen und auch über die ganzen Themen, die das eigentlich so in so einem Startup mit sich bringt, wenn man von einer Handvoll Mitarbeitern auf über 100 in wenigen Monaten wächst. Was macht es mit einem Unternehmen? Was macht es mit der Kultur? Und was bringt es auch persönlich für Herausforderungen? Wenn euch das interessiert, bleibt jetzt dran bei der Folge. Also Jörg, erstmal schön, dass du da bist. Gleich mal so ein bisschen Icebreaker-Frage vorab. Robotik, AI, macht ihr bei Cereact? Hört man sehr viel, wenn man so die Presse verfolgt, vor allem aus USA, vor allem aus China. Jetzt sagt ihr, machen das aus Stuttgart raus. Warum ist das eine gute Idee?
Also ich glaube, es war eine schlechte Idee. Weil beziehungsweise es war eine, ja, so eine mittelgute Idee. Ich denke mal so, unsere Gründer sagen, dass es die beste Möglichkeit war, in Stuttgart zu gründen, weil sie von der Uni Stuttgart sehr, sehr stark supportet wurden. In Bezug natürlich auf, du musst in den USA sehr viele Anteile abgeben, auch von den Universities, die da sind. Das limitiert natürlich deine Möglichkeiten für spätere Fundingrunden. Aber auch sehr viele Möglichkeiten wurden unseren Gründern, also Ralf und Marc, damals gestellt, in Bezug auf Räume, in Bezug eben auch auf Forschungsutensilien, in Bezug natürlich auch auf Personal oder eben Zugriffe auf bestimmte Sachen. Das ist, denke ich, schon auch ein starker Faktor gewesen. Und ich denke auch so in der Heimat verwurzelt, und man muss dazu sagen, auch guter Talentezustrom, weil wir haben Uni Stuttgart eigentlich gut in den ingenieurstechnischen Studiengängen, dann das KIT ist auch nicht so weit entfernt, auch ein super Ruf in Dachraum, auch würde ich sagen Europaraum, und dann TU München ist auch nicht so weit entfernt, da holen wir viele Talente her und natürlich so grundsätzlich Industrie, jetzt in Stuttgart, hat auch einen Drain gehabt an Talenten. Und da holen wir auch viele super Kollegen her, die vielleicht eben nicht dieses Corporate Life haben wollen, sondern eher so was aufbauen wollen und die das richtige Mindset dafür haben. Deswegen, ich denke, so in Deutschland, auch in Europa, ist natürlich mal so leicht irgendwie mit dem Bashing. Aber ich reise ja auch sehr viel. Ich bin eigentlich super happy in Deutschland. Ich denke mal, woanders ist es auch nicht besser. Und hier haben wir auch einen sehr schnellen Zutritt einfach in die Märkte. Wir haben hier sehr viel Automatisierung, eben durch die Hersteller, also durch die ganzen Intralogistik-Firmen, die es hier gibt. Ich will da keinen Namen nennen. In den USA hast du es tendenziell nicht so. Also das Herz der Logistik ist in Europa, wo wir eben auch herkommen.
Zwar sehr viele positive Aspekte auch für Stuttgart-Raum. Ich denke, wie guckt ihr zum Beispiel nach Heilbronn, was man da auch alles liest mit IPAI und Erweiterung Uni und viel ja auch in Richtung AI? Ist ja auch für euch sicherlich was, wo ihr sagt, bestätigt eher nochmal Stuttgart auch als Zukunftshub für solche Themen.
Ja.
Aber was sind Sachen, wo du sagst, die sind halt schon, wenn man jetzt auch auf eure Mitbewerber guckt oder die in China sitzen oder in den USA oder woanders, was haben die für Vorteile gegenüber dem Stuttgarter Raum?
Also ich denke, so Funding natürlich in den USA, das ist ganz anderes. Da racest du viel schneller, wenn du ein super CV hast und wenn du halt die richtigen Kontakte auch schon vorher hast, halt viel mehr Geld, als du es zum Beispiel in Deutschland machen könntest. Das denke ich schon, wenn man auch das so ein bisschen im Vergleich hat. China weiß ich gar nicht so unbedingt. Ist natürlich vor allem die Lohnkosten ganz andere. Natürlich auch Materialkosten und natürlich, da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber an staatlichen Subventionen. Das hast du halt in Deutschland relativ wenig. Natürlich auch Gründerstipendien hast du hier, aber du hast jetzt nicht, dass du, keine Ahnung, 50 Millionen Euro einfach so vom deutschen Staat bekommst. Jetzt, was super ist, ist, wenn Investitionen getätigt werden. Also sei es jetzt eben durch Heilbronn oder sei es eben durch andere Fundingrunden, auch in Robotics, zum Beispiel jetzt mit Neurer Metzing. Wir sitzen in Feying, ist jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Ich denke auch ungefähr vergleichbar von der Robotics High-Level-Ebene ausgesprochen, auch wenn wir jetzt woanders unterwegs sind als zum Beispiel Neura, weil einfach Talente kommen, Attraktivität ist da, dann auch von anderen Investoren da reinzugucken und natürlich dann auch die Marktzugänge erleichtert werden. Das heißt, die Firmen haben eher Lust darauf, sowas eben auch mal ausprobieren und einfach, die Awareness und natürlich die Infrastrukturvoraussetzungen sind einfacher da, dass die Leute schon vorher vorausplanen, eben Roboter später so einzusetzen.
Absolut. Die wollen wir heute gar nicht so tief auf Technik, SiriAct an sich mit eurer Robotik eingehen, sondern mich wird vor allem auch mal so interessieren, wenn wir mal so hinter die Kulissen gucken. Jetzt seid ihr mal per se noch ein Startup, würde ich sagen, so, auch wenn ihr jetzt schon ein bisschen gewachsen seid. Wir kennen uns jetzt irgendwie mal 1,5 Jahre oder sowas. Wart damals 10, 15, 20 Personen, roundabout würde ich mal so sagen. Jetzt seid ihr heute über 100 oder wie viel seid ihr?
Ja.
Über 100, habt schon einiges an Anlagen auch. Wie viele Anlagen habt ihr schon laufen?
So ungefähr 200 Systeme haben wir jetzt.
200 Systeme, ja. Und was geht da intern ab? Also wenn wir jetzt mal sagen, in den letzten 1,5 Jahren von 20 auf über 100 Leute, von einer Handvoll Systemen auf über 200 Systeme, was macht das mit so einem Unternehmen? Was passiert da intern?
Ich denke, ist natürlich, man ist sehr stolz darauf, aber es ist natürlich auch sehr viel Stress, gerade so, wenn du versuchst, beruflich und privat irgendwie zu integrieren. Du bist natürlich sehr viel auf Reisen, gerade weil ich im Vertrieb bin, das heißt, sehr viele Kunden akquirieren, sehr viele Projekte dazu gewinnen, auch mit sehr vielen Kunden, potenziellen Kunden sprechen und halt diese Marke aufzubauen, halt erstmal Robotics so bekannt zu machen. Halt für die Firma an sich hast du super viele Bausteine auf einmal und du musst dich halt damit abfinden, dass du versuchst, immer das größte Feuer zuerst zu löschen. weil du kannst theoretisch 24/7 arbeiten, aber du musst dich halt vom Perfektionismus absolut verabschieden und musst einfach Dinge so hinnehmen. Also ich versuche mich zum Beispiel mit Dingen überhaupt nicht zu beschäftigen, die ich nicht beeinflussen kann, auch wenn sie noch so schlimm sind. Das kann alles passieren, aber ich kann am Ende nichts machen und auch akzeptieren immer, dass am nächsten Tag vorbei sein kann. Das muss man auch. Ich denke, sonst sollte man nicht auf die Reise gehen. Mhm. Und wir versuchen natürlich halt das die beste Technik an den Markt zu bringen. Robotics ist aber auch immer so, dass wir unsere Systeme haben, die nicht mehr viel Liebe benötigen, eben diese Single-Arm-Systeme. Wir machen aber auch viel R&D. Und ich denke mal, die Hälfte unserer P&L ist bestimmt R&D-Kosten. Das heißt, sehr viele GPUs, die wir benötigen, also trainieren des KI-Modells, sehr viel Hardware anschaffen. Und wir sind ja auch eine VC-backed Company. Das heißt, wir sind jetzt nicht bootstrapped, dass wir das von mit 0 € angefangen haben oder mit privaten Investments von unseren Gründern angefangen haben, sondern wir haben ja 25 Millionen € in 24, 110 Millionen $ jetzt in 26, weil das eben so kapitalintensiv ist. Mhm. Und da muss man auch so ein bisschen immer versuchen, die Euphorie auf den Boden zu lassen, weil auch wenn man so große Runden raced, ist das Ziel irgendwann wirtschaftlich profitabel zu sein und dann auch versuchen, halt nicht zu viel Geld auszugeben, obwohl das Geld natürlich da ist und auch allokiert werden muss. Und so da die Balance zu halten und dann auch neue Kollegen onzuboarden, aber gleichzeitig versuchen, Strukturen zu schaffen, aber jeden den Freiraum zu geben, weil logischerweise kommen halt nicht so viele Leute auch in die Firma, die in Strukturen nur arbeiten können, weil du kannst eben nicht nur mit Kollegen zusammenarbeiten, die nur in Strukturen arbeiten können, weil du brauchst dann Leute, die auch so ein bisschen das Chaos lieben. Und daher ist da natürlich auch viel Bewegung drin. Also mussten auch schon Leute gehen lassen. Wir haben auch viele Kollegen dazu gewonnen, aber wir sagen immer, jeder ist freiwillig hier und jeder kann es eben mitgestalten, aber wir wollen auch niemanden zwingen, halt dabei zu sein. Und ich denke, es ist eine Riesenchance für jeden, der dabei ist, auch so ein Stück das mit voranzutreiben und seinen Bereich aufzubauen, aber es ist natürlich auch für jeden halt ein gewisses Risiko. Das hat man jetzt beim Bosch oder beim Daimler nicht unbedingt. Und halt dieses Knowledge Sharing auch ganz wichtig. Es geht so viel Information verloren, einfach weil man keine Zeit hat. Wir nutzen Slack als Kommunikationstool. Das ist unmöglich, da alle Channels durchzugucken. Wenn du an 1, 2 Tagen nicht dabei bist, hast du keine Ahnung, 1000 ungelesene Nachrichten. Und davon muss man sich auch frei machen. Also was wichtig ist, das kommt auf jeden Fall. Da muss man jetzt nicht unbedingt dann überall reingucken.
Du hast einen ganz spannenden Punkt gesagt, was mich nochmal interessieren würde, da kurz reinzugehen, ist, machst Vertrieb, bist viel unterwegs, viel bei Kunden, jetzt seid ihr ein Startup, bringt erstmal per se ein neues Produkt auf den Markt, so meistens so auch das Startup-Gedanke dahinter, aber jetzt kommt ja noch dazu, dass das AI-Feld recht neu ist und das Robotics jetzt gerade auch im Bereich Intralogistik, was du gesagt hast, jetzt nicht was ist, was es schon, ihr seid jetzt nicht die nächste Firma von 100, die das schon machen, sondern auch deshalb ja viel R&D, weil ihr treibt es ja schon auch voran. Also ihr macht ja schon auch Schritte, wo noch niemand war. Kannst du es abschätzen? Was schätzt du, wie viel deiner Vertriebstätigkeit ist eigentlich auch so ein bisschen überzeugen noch? Werbung machen für, hey, AI funktioniert und hey, die ist irgendwo in der Form intelligent und kann deshalb andere Sachen. Und Robotik kann auch das und das, das vielleicht auch nicht. Und das ist ja nicht so klassischer Vertrieb, sondern das ist ja auch eher noch so ein Botschafter für auch eine Technik, sicherlich auch in der Logistik. Und wie viel ist aber dann auch tatsächlich reiner Vertrieb? Kannst du das irgendwie so einschätzen?
Also man hat zwei Fraktionen eigentlich. Die eine Fraktion denkt, Humanoids übernehmen morgen die Welt. Und die andere Fraktion ist, Robotik funktioniert nicht. Also dazwischen ist man eigentlich immer so. Wir haben Kunden, die uns sehr viel geholfen haben, auch dahin zu kommen, wo wir jetzt aktuell sind. Die haben auch früher an uns geglaubt, auch mit großen Commitments. Und wir haben auch schon viele R&D-Projekte gemacht, wo wir wissen, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Ich sag mal so, Robotics grundsätzlich in den Markt zu bringen und zu sagen, hey, das funktioniert gar nicht mal so unbedingt mehr, aber so ein bisschen auch Transparenz zu schaffen und auch zu sagen, was halt möglich ist und was nicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Unitree-Roboter in China sieht, die halt ihre Salty machen, ist halt einfach, es hilft einem nicht unbedingt, weil man muss dafür super viel trainieren, die KI-Modelle, und die werden halt in den nächsten zwei Jahren nicht dahin kommen, wo wir jetzt aktuell mit stationärer Robotik sind und mit anderen Systemen. Also, und von der ganzen Supply Chain mal zu schweigen. Also wenn ich jetzt ein Humanoid kaufe, wir produzieren ja nicht selber, wir kaufen die Hardware meistens zu, wir haben bestimmte Patente auf die Kernkomponenten, aber jetzt ein Unitree-Roboter eben von der Marke, wenn wir jetzt zum Beispiel zukaufen, eine Hand kostet aber ein fünfstelliger Betrag und braucht irgendwie 3-4 Wochen Lieferzeit. Mega dumm, das zu machen. Also, und die muss halt 3-4 Mal pro Jahr ausgetauscht werden. Und wir wissen, was eben auch die Kollegen auf dem Shopfloor als Lohn bekommen. Und dann merkt man, dass es einfach noch kein Business Case ist. Bestimmt, ich denke, wir machen auch super viel so ein Supplier Scouting. Das heißt, wenn man eben sowas auf den Markt bringt, dann muss man eben die ganze Wertschöpfungskette aufbauen, auch in verschiedenen Regionen der Welt. Also mit Suppliern sprechen, auch für gerade diese KI-Modelle sprechen, weil wenn ich mir jetzt die Fertigung vor 30, 40 Jahren gucke, waren auch schon KUKA, Yaskawa, ABB, FANUC in der Produktion mit drin, aber da hast du jetzt zum Beispiel noch Tactile-Sensors, wo du halt gucken musst, dass ich eben noch mehr fühlen habe, du hast jetzt teilweise auch Geruchssensoren, die du mit einbaust, um eben zum Beispiel Retouren bearbeiten zu können, auch so die ganzen KI-Themen in Bezug darauf, wie kann ich eben diesen Feedback-Loop haben, dass ich meine Policies damit trainieren kann. All das muss aufgebaut werden, und man muss auch so ehrlich sein, all das, was wir heute machen, wird ja in 5 Jahren schon wieder veraltet sein. Das heißt, man muss auch da realistisch sein, wir machen heute vielleicht halt den heißen Scheiß, aber in 5 Jahren wird man auch schon darüber lachen, was wir heute machen.
Krass, ja. Also ich glaube, für mich auch so der Unterschied, auch wenn man das sieht, jetzt gerade hier im Stuttgarter Raum, Roboter im Karobau vom Daimler oder vom Porsche hier, das ist schon nicht mehr wegzudenken, das gibt's quasi schon immer so. In meinem Alter habe ich noch nie was anderes gesehen im Karobau, aber ich glaube, der Unterschied ist ja genau der, dass es nicht darum geht, den Roboter zu steuern, wie sonst immer war, sondern den eben mit AI zu befähigen, auch Dinge zu tun, die er gestern noch nicht gemacht hat, ohne immer hart irgendwie dahinter zu sitzen und es zu programmieren. Also das ist schon, glaube ich, nochmal was ganz anderes und ist zwar auch ein Roboter und ist vielleicht auch ein KUKA, aber ist eigentlich eine andere Anwendung. So, das ist, glaube da der große Unterschied, warum es die heute auch noch nicht in der Zahl gibt, wie es im Karobau als Beispiel.
Absolut.
So vom Dinge. Die zurück zu dem Thema Startup und Wachstum oder so weiter. Gab es für dich so in den letzten Jahren irgendwie einen Punkt, wo du so beschreiben kannst, wo du sagst, war so der, wo du sagst, oh, aktuell jetzt haben wir irgendwie einen Punkt erreicht, Startup-Romantik ist jetzt ein bisschen überschritten, jetzt sind wir eigentlich darüber hinaus, auch wenn das vielleicht die Firma immer noch so bezeichnet wird, aber jetzt haben wir irgendwie einen Meilenstein erreicht, wo wir sagen, jetzt sind wir da drüber hinweg, und an was würdest du es festmachen, oder was war vielleicht so der Augenblick für dich?
Ich denke, es war auch so ein bisschen süchtig, weil wenn man eben sieht, dass es eigentlich gut funktioniert, dann möchte man es eben auch nicht abgeben, und es ist natürlich auch so ein bisschen das Baby, was man so mit aufgebaut hat. Und ich denke, natürlich denkt man, also fast jede Woche drüber nach, ob das jetzt noch das Richtige ist, ob man jetzt nicht mal auch was Entspannteres machen möchte, aber entweder man hat halt Lust darauf oder nicht. Und ich glaube, es ist so ein Mittelding zu haben, ist halt schwer. Also jeder hat mal einen schlechten Tag, schlechte Woche, schlechte Monat, schlechtes Quartal vielleicht auch. Aber wenn es halt Überhand nimmt, dann sollte man das halt dann nicht machen und sagen, okay, halt Startup-Romantik will ich jetzt nicht mehr, ich möchte halt was anderes machen in der Zukunft. Aber wir haben halt zahlreiche Themen, die nicht gut sind. Also zum Beispiel unser Office, Platz aus allen Nähten, da ja, ist super viel, was rumliegt. Ich meine, du warst selber bei uns beim Office, das kannst du eigentlich keinem zeigen. Ja. finden fast jede Woche größere Aufräumaktionen statt, damit wir da das vorzeigen können. Genau. Aber du hast da keine Leute, die halt so groß hinterherräumen, weil wir immer versuchen, dass jeder halt möglichst viel Wertschöpfung leistet, dass halt keiner irgendwie da einen großen Prozessablauf macht, wo man sagt, okay, aber ruf ihn doch einfach an. Also wir brauchen jetzt nicht eine große RACI machen, also Responsible, Accountable, Consultant informed, um dann einfach nur zu sagen, ja, also es ist halt ein schönes Tool, aber du hättest auch genauso gut irgendwie Person X oder Y anrufen können, das schnell klären können und that's it. Also versuchen das so einfach möglich zu halten und uns von diesen Corporate-Strukturen einfach zu verabschieden. Ja, aber jetzt so immer die Meilensteine erreicht werden für uns natürlich immer so quartalsweise, weil wir auch ein starkes Board bei uns haben, weil die Investoren natürlich mit drin sind. Und wenn man dann schon wieder ein Quartal gut abgeschlossen hat und auch super Projekte hat und eben auch diese, also auch gute Projekte auch für dieses Jahr hat, dann ist man schon happy und freut sich dann schon auf das kommende Jahr. Aber ist auch immer viel, viel Druck natürlich dabei, weil wir können uns halt nicht viele Fehler erlauben, auch gerade jetzt mit den 110 Millionen Dollar, das hört sich viel an, aber man muss auch dazu sagen, also eigentlich ist es wie ein Lager wird immer voll und Funding wird halt immer leer. Also man kann alles ausgeben.
Ja, klar. Und wahrscheinlich auch gar nicht so, braucht man nicht lang für in den Größen, wo ihr mittlerweile unterwegs seid.
USA, super teuer. Natürlich andere Gehaltsstrukturen, auch das aufzubauen, einen neuen Markt aufzubauen, super teuer. Und das kann halt, also können halt größere Firmen sich leisten, wie zum Beispiel große Integratoren jetzt im Intralogistikbereich, kleine Firmen halt, ist schwierig, halt diese Anfangsinvestments zu machen. Muss ja alles halt am besten kostenneutral gehalten werden. Und wir gehen natürlich jetzt mit Full Speed da rein, weil wir auch große Wachstumserwartungen haben. Also jetzt rein von Zahlen hier sind wir das Vielfache gewachsen, umsatztechnisch in 25, in 26 nochmal um das Vielfache. Und da muss man versuchen, natürlich auch alle mitzunehmen, weil es gibt natürlich auch viel Frustration überall. Jeder sucht sich so seine Rolle. Es fängt auch schon so ab 80, 90 Mitarbeitern schon mit Politik an. Da muss man natürlich auch mal gucken, dass jetzt nicht zu viel gemacht wird. Ist aber normal, denke ich. Und das halt nicht diese Abgrenzungen stattfinden, dass man halt nicht sagt, okay, das ist Team A, das ist Team B und da ist man schon irgendwie, dass keiner mehr miteinander redet, weil man irgendwann verletzte Gefühle, sondern dass man schon versucht, immer so als Team zu agieren.
Jetzt hast du zwei Punkte gesagt mit der Teamgröße und was das so mit sich bringt, wo das so ein bisschen auch so, dass nicht mehr so eine Startup-Teamgröße ist, wo jeder am gleichen Tisch hockt, so, sondern da ist dann wirklich dann auch Abteilungen, du brauchst irgendwie auch mal Organisationsstruktur, damit da irgendwie die Leute sich auch...
Witzigerweise haben wir Office First bei uns, außer im Go-to-Market, da haben wir Homeoffice-Verträge und sonst ist eigentlich alles... tatsächlich Office-Verträge.
Warum?
Ja. Einfach weil du im Startup halt diesen Vibe haben musst. Einfach weil dieses miteinander arbeiten deutlich schneller geht, wenn du da bist. Ich bin jetzt auch selber, ich bin in Aschaffenburg, bin jetzt, sag ich mal, so ein, zwei Tage die Woche in Stuttgart, aber bin so, weiß ich, vier Tage die Woche unterwegs ungefähr. Natürlich deswegen halt Office relativ schwierig. Aber sonst sind auch schon viele Kollegen von uns eben in Stuttgart umgezogen. Ist auch zwingende Voraussetzung bei uns eigentlich, außer eben fürs Go-to-Market-Team, weil sonst bist du halt zu weit weg von den Leuten.
Wenn du sagst, hier haben wir sogar im Office, aber hast du dann irgendwann mal eine Zahl, vorher hat man gesagt, irgendwie 100 Leute, sagt ihr versucht, diese ganze Organisation nicht künstlich aufzublähen, nicht irgendwelche Races zu machen, nicht irgendwelches, nicht zu viel Politik zu schaffen und so. Was würdest du aber sagen, so sind für dich so die Keypunkte, die es aber braucht, damit das Team trotzdem funktioniert, damit die Kommunikation irgendwie auch passt. Ihr nutzt Slack oder so, aber was sind so, wenn du es runterdampfen würdest auf ein, zwei Sachen, was würdest du sagen, das ist was, so als Tipp an den Zuhörer, wenn du sagen, hey, hier Startup wächst oder sowas, was sind so Sachen, wo du sagst, das darfst du, also kannst du alles streichen und den brauchst du nicht und brauchst nicht 18 Teamleiter oder wie, aber auf die zwei Sachen sollst du nicht verzichten, die sind ultra wichtig.
Ach, Bauchgefühl ist sehr wichtig. Ja.
also auch aufs Team bezogen, also nicht nur dich persönlich, ja. Sondern sowas, was sagst du jetzt, wenn du auf die Organisation guckst, auf deinen Verantwortungsbereich oder auch so generell, was sind so die, ist es das, wir kommen immer 18 Uhr zum Feierabendbier zusammen, weil das hält die Truppe zusammen, oder ist es das, ihr macht ja auch Mittagessen so ein bisschen, wenn jo, so ja. ist es sowas, oder was sagst du, was sind so die Kernpunkte, wo du sagst, das glaubst du sind die entscheidenden Punkte, dass es auch weiterhin im Wachstum irgendwie in dem Spirit bleibt?
Also es sollte halt nicht so der Zwang sein, finde ich. Also zum Beispiel wir hatten auch ganz viele Weeklies früher und jetzt habe ich alle Weeklies abgesagt oder alle quasi One-on-One-Weeklies, weil einfach anrufen, also immer eine offene Tür haben und versuchen immer direkt zu antworten, aber quasi auf Zwang einmal pro Woche gegenüber zu sitzen, ist halt nichts für mich weil wenn man ein Thema hat, dann sollte man es einfach, auch wenn es persönliche Themen sind zum Beispiel oder wenn es halt irgendwelche Themen, zum Beispiel Gehaltsforderungen oder so, sollten einfach ad hoc besprochen werden, wenn es da gerade Not hat, aber sollte man jetzt nicht auf einen festen Termin warten, kann man zum Beispiel abends anrufen oder frühmorgens anrufen, halt am besten in Randzeiten, wo man dann nicht so quasi unter Vollstrom ist. Mhm. So richtig Rituale haben wir eigentlich nur unsere Offsite einmal im Jahr, die ist am Ende des Jahres, wo wir halt wissen, ob wir feiern können oder ob wir nicht feiern können. War auch sehr cool, dass das erste Jahr, da waren wir in der, ich weiß gar nicht, wo waren wir im ersten Jahr, da waren wir in irgendeiner Hütte, halt in Deutschland, boah, keine Ahnung, es war irgendwo im Süden. Mhm. Und jetzt das zweite Jahr war es irgendwo auf der Schwäbischen Alb, war auch richtig cool. Da haben wir ein Hotel gemietet und dann eben für, weiß nicht, wie viele denn da waren, 50, 60 Leute und haben dann zwei, drei Tage ordentlich gefeiert. War richtig witzig. Das ist das Einzige, was wir so ein Ritual haben. Natürlich, wir kriegen mittags und abends Essen, auch morgens eigentlich. Das heißt, so Brötchen werden aufgebacken. Mittags gibt es eigentlich immer Chicken mit Reis. das ist schon witzig. Das wurde jetzt auch ein bisschen umgestellt. Also Julia, unsere Office-Managerin, die auch gleichzeitig unsere Küchenchefin ist, würde ich mal so sagen, die hat kocht immer super Sachen. Und dann abends kriegen wir halt Suppe oder auch nochmal gute Sachen. Und das ist schon, versuchst du natürlich so im Office wie so gut wie möglich zu gestalten. Was auch super hilft, ist, dass die Teams halt zusammenarbeiten. Also wir haben Hardware bei uns, also quasi Engineering, wie man dazu sagen würde, die halt ihre Teile zusammenbauen, auch die Roboter direkt haben. Unsere Testumgebung ist auch direkt in unserem Office. Das heißt, du kannst einfach von A nach B rübergehen, du musst jetzt nicht in ein anderes Stockwerk rein, du musst da nicht irgendwie erstmal einen Antrag stellen, damit du deinen Zugang bekommst oder irgendwo beim Pförtner klingeln. Das ist natürlich auch super schnell. Ja, ansonsten eigentlich vielleicht so für, warum es halt auch so funktioniert. Ich denke, du musst halt so viel auf Erfahrung hören, auch wenn es sich blöd anhört beim Startup, aber man hat super viele Sachen, die schief gegangen sind und dass man halt nicht so oft Sachen zweimal schief macht. Also dass nicht zweimal den selben Fehler macht. Also auch
Fehler natürlich kannst macht man zweimal den Fehler, auch, aber
ich würde nicht sagen, aber man macht auch dreimal den gleichen Fehler. Aber
ist nicht das Ziel zumindest.
Also man sollte das reduzieren.
Ja, okay.
Also, und bei den wirklich großen Entscheidungen hat uns eigentlich oft das Bauchgefühl geholfen. Und man muss dazu sagen, wir hatten auch sehr viel Glück nochmal mit unseren Kunden und unseren Partnern bisher. Also, also hätten wir die nicht gehabt, dann hätten wir auch gerade was so große Meilensteine angeht, was, ich hatte schon gesagt, was große Commitments angeht, auch in der frühen Phase eines Unternehmens super wertvoll. Auch die Announcements, die wir gemacht haben, damit eben an die Öffentlichkeit zu gehen, auch Investorengespräche zu führen, auch sehr, sehr hilfreich, Referenz zu gestalten, weil ich hatte jetzt letztens im Termin gesagt, zeig mir 5 deiner besten Freunde, ich sag dir, wer du bist. Und das zählt halt für ein junges Unternehmen genauso, quasi Art Bürgschaften.
Jetzt hattest du auch vorher gesagt, du versuchst nur die Themen anzugehen, die du auch wirklich ändern kannst oder dir auch keine Sorgen zu machen, finde ich eine ganz, ganz gesunde Einstellung. Ich glaube, das würde vielen helfen, wenn man das immer so durchziehen kann. Was wäre aber so ein Thema, auch wenn du jetzt mal so zurückblickst auf die Zeit, wo du sagst, das war tatsächlich aber eins, wo du gesagt hast, boah, wenn wir das jetzt nicht lösen, dann wird's klein, bunt und komisch, wie man so schön im Schwäbischen sagt. Das wäre jetzt sowas, wo du sagst, da standet ihr vor so einem Punkt, wo du sagst, hey, das müssen wir jetzt wirklich unter Kontrolle bringen, Prio AAA, sonst haben wir ein Thema.
Ja, gut, über so Einzelregeln kann ich nicht reden.
Aber waren die dann eher, wenn du sagst, hier musst du keine Details sehen oder so, aber sind ja. dann so, weil technische Sachen, wo du sagst, da haben wir echt ein Thema gehabt, oder sind das Sachen auch Organisations- oder die ganz großen sind wahrscheinlich so entwicklungsbezogen und technikbezogen, oder?
Also meistens wird Problem je kleiner, sondern größer. Also das heißt, eher früher anfangen zu lösen. Also ich bin auch eher jemand, der versucht hat, Dinge aufzuschieben. Mhm. Aber ich hatte noch nie ein Problem großartig kleiner werden sehen. Mhm. Wenn man schon am Anfang gedacht hat, dass es ein Problem ist. Also meistens weiß man ja auch, oh, das könnte ein bisschen größer werden. Und meistens stimmt es ja auch. Ja. Also man kann halt viele Dinge liegen lassen, wo man denkt, boah, also ob das morgen gemacht wird oder übermorgen, ist es wirklich egal. Mhm. Aber so, wo man halt relativ lange halt Folgen schon absehen kann, sofort machen, weil sonst hat das relativ hohe Kosten. Also gibt es natürlich auch super Studien zu und so, der Fehler in der Anfangsphase ist super teuer in der Endphase, aber es hilft, da direkt ins Gespräch zu gehen und häufig auch das direkt adressieren. Also direkte, klare Kommunikation, so weit direkt und klar man das eben machen kann und das Problem direkt benennen, hilft halt meistens viel mehr als groß drumherum reden, weil dann häufig ja noch mehr Missverständnisse entstehen. Also sowohl natürlich auf der Kundenseite als auch auf der technischen Seite. Also so ein bisschen eigentlich Dinge klar benennen und dann versuchen, eine Lösung zu arbeiten, weil es gibt eigentlich für jedes Problem eine Lösung. Also und wenn es ist, halt etwas abzubrechen. Aber es ist besser, halt sofort etwas abzubrechen, als später etwas abzubrechen. Weil du verlierst Zeit, du verlierst häufig auch Geld, du verlierst Vertrauen.
Was ist eins, was du nennen würdest, sagst du, so eins, wo dir in den Kopf kommt?
Ich denke,
wo du
das
sagst,
Einfachste, was man sagen kann, sind so Entscheidungen bezüglich, ob es halt ins Team passt oder nicht. Ob es die richtige halt Firma für einen ist oder nicht.
Okay.
Und da auch, es muss halt immer passen, es muss für beiden Seiten passen. Wir hatten halt Leute, die von sich aus gegangen sind, Leute halt, wo wir gesagt haben, das halt nicht hundertprozentig passt. Und ich glaube, da, wir sind auch eine Firma, die super viele Leute sucht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Stellen wir online haben, aber auch neben den Stellen suchen wir sehr, sehr viele neue Kollegen. Aber da suchen wir oder haben wir jetzt noch einen größeren Fokus drauf, weil halt auch zu sagen, dass es nicht passt, ist schon eine schwere Entscheidung. Also es fällt auch einem nie leicht. Mhm. Also stehen auch immer auch Familien dahinter, auch Schicksal dahinter und halt ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie nachts noch wach bleibt, aber ich versuche mir auch mal selber Nein zu versetzen und dann ist es halt schon hart und man weiß auch, dass man dann so selber an sich zweifelt. Also ich meine, auch wenn ich natürlich Werbe habe auf Stellen, ist es auch so, wenn ich halt in der Position bin, jeder ist in der Position, jeder wird auch irgendwann wieder in der Position sein, außer du gründest deine eigene Firma, sitzt aber vor den Investoren genauso, wie du als Bewerber halt jetzt vor dem Hiring Manager sitzt. Das sind so Sachen, wo man eigentlich immer früher den Stecker ziehen sollte. Und natürlich auch in Bezug auf technische Lösungen, also dass man halt Sachen entwickelt, die aber dumm sind. Also wo man auch sagt, hey, das war einfach dumm, das zu machen. Hätte man auch ganz anders lösen können. Mhm. Und was auch wichtig ist, ist Fokus. Also dass nicht jeder alles macht. Klar braucht man Generalisten, auch in der frühen Phase der Company. Aber es müssen nicht zwei Leute die gleiche Sache machen und es muss sich auch nicht jeder für alles verantwortlich fühlen, weil auch man muss jetzt nicht irgendwie 10 Leute immer in den Chat reinschreiben und dann 5 Leute markieren und so. Das macht es meistens auch nur schlechter. Also dann will halt jeder eine Meinung haben und das hilft halt auch nicht.
Ja, absolut. Nimm uns mal ein bisschen mit, jetzt hat man viel Firmenkultur und C-React als Gesamtes so. Was heißt das für dich persönlich? Jetzt hast du am Anfang schon mal ein bisschen angedeutet, so viel Reisen, viel unterwegs. Sicherlich auch immer so die Frage, was bringt das eigentlich mit? Sicher von außen, viele gucken drauf, sagen, Mensch, Jörg hier, Vice President, Sales, Riesen worldwide und so will ich auch sein. Das ist auch mein Ziel, aber gib mal einen Einblick, was heißt das eigentlich? Was heißt es in deinem, wie sieht deine Woche aus? Was kommst du mit 35, 40 Stunden hin? Oder ist es was, wo du sagst, ja, 24/7, aber ich versuche irgendwie trotzdem irgendwie zu schlafen? Oder wie nehmen wir es mal mit, wie sieht es so aus bei dir, so eine Standardwoche?
Also du kriegst noch keinen Betriebsrat. das kann ich, was ich sagen darf, aber nicht. Also, aber ich denke nicht, dass man mit 40, 50 Stunden auskommt. Also da muss man schon ehrlich sein. Das ist auch eine Frage, die wir unseren neuen Kollegen immer stellen, ob die Bock darauf haben oder nicht. Ich bin auch froh, dass ich keine Familie habe. Meine Familie selbst lebt noch in Hamburg. Weiß jetzt nicht, so alle 2, 3 Monate mal. Auch mein Patenkind, mit dem war ich schon eigentlich mal angeln ging, jetzt seit langer Zeit. Aber auch das habe ich jetzt schon 2 Mal verschoben. Ich öffne schon jetzt seit ein paar Tagen auch schon gar nicht mehr die Chats, weil ich schon ein richtig schlechtes Gewissen habe, immer nur nochmal abzusagen. Aber also klar, du musst eigentlich schon immer abrufbereit sein. Also ich habe jetzt auch, wir haben einen Hund, meine Freundin hat noch ein Pferd dazu. Das ist natürlich auch was, wo ich jetzt nicht, ich mich nicht, aber wo ich dann auch halt so sage, okay, ich möchte halt jetzt Privates keine großen Verpflichtungen haben aktuell, weil das ist sonst nicht möglich. Also ich denke, jetzt eine Großfamilie mit 7 Kindern zu haben und gleichzeitig halt das zu machen, das geht nicht. Ja. Und da muss man schon auch privat dann schon auch sagen, was einem wichtig ist. Ist jetzt nicht, dass man sagen muss, okay, ich habe jetzt kein Privatleben mehr, aber gerade so in den stressigen Phasen, das heißt Quarter Closing und halt so Funding Rounds, auch dann so über den Jahreswechsel, wenn auch irgendwie so, oder halt so Anfang des Jahres, aber da haben wir auch einen super guten Chief of Staff, der auch sehr, sehr viel abnimmt bezüglich Accounting, aber auch so Jahresabschlüsse und so. Das sind schon immer stressige Sachen und da muss auch schnell reagiert werden. Also gerade so in der Series B hatte ich mein Handy immer auf laut, also auch nachts. Und da haben wir, keine Ahnung, bestimmt, weiß ich, 6, 7 Wochen am Wochenende immer halt durchgearbeitet, so. Und auch nachts halt ganz viel. Also, und du musst ja auch immer ad hoc das alles machen, weil sonst ja, hast du eben auch nicht diese Turnarounds. Du kannst nicht erwarten, dass du eine schnelle Antwort bekommst und selber nicht schnell antwortest. Und halt auch die ganzen ja, Due Diligence natürlich auch halt beweisen, dass man eben auch eine erfolgreiche Firma ist. Das heißt aber ganze Materialien zusammenstellen. Und natürlich muss alles auch, sag mal, auf den Euro oder Dollar genau passen und dann halt die ganzen Informationen in so einem Chaos halt zu aggregieren und da auch ja nicht irgendwas zu übersehen, das ist halt schon dann stressig. Aber ich spiele super gerne Tennis, aber jetzt ich spiele nie in der Woche Tennis, ich spiele nur am Wochenende Tennis, weil ja, also im Winter sowieso, okay, spielen wir in der Halle, ist aber auch schwer möglich. Dann am Freitag haben wir eigentlich so um 18, 19 Uhr Training, aber ich schaffe es eigentlich nie. Und dann am Wochenende meistens dann Samstag, Sonntag und dann spiele ich aber auch so 3-mal schon am Wochenende.
Aber ist das dein Ausgleich dann quasi?
Ja, aber ich trage es mir auch am Wochenende eigentlich einen Kalender, weil dann sehen auch alle, dass ich dann auch am Wochenende geblockt bin. Falls das ist, dann sehen die es auch.
Was hältst du so von dem Thema gerade in eurem Umfeld, Work-Life-Balance?
Ja, kann man natürlich.
Auch auf den.
Die Deutschen arbeiten zu wenig.
Ja, genau so kann man sehen, aber auch so dieses, jetzt hast du, verstehe ich auch so raus, dieses, was ich schon oft gehört habe, auch dieses, ist das Work-Life-Balance, wie kann man das interpretieren, wie versteht man das? Verstehe ich für dich, ist ja bei dir trotzdem auch ein Balance-Akt zu sagen, hey, ich nehme dann halt das Tennis aufs Wochenende raus oder weiter wie.
Ja, also. Letztendlich muss man auch sehen, dass wir sehr privilegiert sind. Also ist natürlich immer schwierig zu sagen, ob man reich oder arm ist, aber ich würde sagen, ich bin auch super privilegiert aufgewachsen, halt in Hamburg, Sasel, Einfamilienhaus, stabile Familie, glücklich gewesen natürlich auch eine relativ, ich würde sagen, normal strenge Erziehung, aber ich weiß noch, dass ich, das ist ein traumatisches Erlebnis meiner Kindheit, dass ich immer nur Nuskati essen durfte und nicht Nutella. Ich weiß nicht, ob es noch Leute kennen, aber ich habe immer schon aufs Geld geachtet. Und deswegen ist es schon erdend gewesen. Aber ich sag mal, also deswegen ist es halt schwierig zu sagen, jedes seines eigenen Glückes Schmied. Wenn ich dann halt das weltweit vergleiche, ist es halt zynisch, das zu sagen. Aber wenn ich das so auf Deutschland münze, natürlich auch da schwierig, weil natürlich Familien mit Migrationsanteil haben einen deutlich schwierigen Startpunkt, eben in diese Rolle zu kommen. Es wäre auch natürlich verlogen zu sagen, dass Beziehungen keine Rolle spielen und Netzwerk keine Rolle spielt. Aber man kann Fleiß teilweise auch erzwingen, man kann Glück teilweise auch erzwingen durch Fleiß. Mhm. Und ich denke, dass das uns auch ausmacht. Ich denke, wir sind nicht die shiny AI Robotics Company aus dem Silicon Valley oder aus Boston. Wir haben zwar unser Office in Boston, aber das musst du auch haben als Robotics Company. Du hast MIT, du hast Harvard da, du hast super klaren Fokus darauf. In Boston ist sozusagen eins der Herzen von USA für Robotics. Aber dann kommen wir auch wieder zu den Anfangs oder zur Einleitung. Halt in Stuttgart was zu gründen, ist eigentlich auch selten. Also, und es gab auch Zeiten, da war ich aber noch nicht bei C-React, wo die Company kurz vor Insolvenz stand. Also da, ich denke, das hat auch jede Company. Also, dass du Phasen hast, wo du denkst, boah, also jetzt noch 2-3 Monate und dann müssen wir gucken, wie wir es schaffen. Das gehört, denke ich, auch dann zur ganzen Wahrheit dazu. Jetzt, wo wir sind, so eine super Lage, jetzt wie gesagt, gerade CSP abgeschlossen, auch super Projekte vor der Brust. Deswegen können wir das jetzt sagen. Das würden wir aber nicht sagen, wenn wir halt eine Situation wären.
Auch ein Abstecher in die Robotik, wenn, er hat es am Anfang auch gesagt, man hört so, klar, sind selbst auch in der Logistik-Bubble so ein bisschen mit, dass man ultra viel über Robotik und KI in Logistik und so weiter, ist ja alles voll davon, aber ich glaube schon auch so im Allgemeinen, in der allgemeinen Gesellschaft ist es schon ein Thema, man sieht immer wieder die humanoiden Roboter, die irgendwo auf irgendwelchen Messen vorgestellt werden, auch an Hannover-Messe ein paar gewesen. Du steckst mittendrin in dem Thema, hast da vielleicht nochmal einen ganz anderen Blick drauf, nochmal einen viel tieferen Blick, weißt, mit was struggelt ihr auch, was vielleicht andere denken, das geht eigentlich schon, das ist noch ein bisschen schwierig. Was würdest du so sagen, wenn du mal so einfach auch gar nicht nur spezifisch auf euch, sondern auf diese auch, morgen habe ich eine Haushaltshilfe als Roboter hier von diese SpaceX Optimus-Dinger, wie die heißen, oder wer auch immer, von Neura, oder der kommt morgen, so wie du gesagt hast hier, der wird, also ich muss jetzt nicht mehr kochen lernen, weil ab nächstes Jahr macht es eh der. Was würdest du sagen, ist da so das allgemeingesellschaftliche, das größte Überschätzte? Also warum sagst du, das wird überschätzt? Und dann vielleicht auch die andere Seite, was wird aber im Gegensatz auch unterschätzt?
Ja, also überschätzt ist immer schwer zu sagen, weil ich will nicht in 2 Jahren hier sein oder sagen, ey, der hat aber gesagt.
Ist es nicht. Ja, ist ja ein aktueller Moment.
Aber wenn man halt so in Household reingeht oder Elderly Care, boah, ich weiß ja nicht. Also da gibt es schon Sachen, die deutlich einfacher sind. Und halt, wenn ich auch das vom World Model höre, ist auch schwer. Also halt, was da ganz wichtig ist, sind halt so Daten. Und halt diese Daten zu sammeln, halt diesen Happy Flow zu machen, super easy. Also ist halt wie, wenn du eine Klausur bekommst und du weißt halt schon die Fragen vorher, dann ist die Klausur auch einfach. Aber halt eine Klausur zu bekommen, keine Ahnung, Thermodynamik oder Technische Mechanik 3 oder 4.
Super. Das hat mich fast mein Studium gekostet. Ja.
Dann die Fragen zu beantworten, ist deutlich schwieriger. Ohne Altklausur noch vielleicht davor. Und halt diese Unhappy Flows, das zu machen. Also zum Beispiel Geschirrspüler. Also wie viele Geschirrspülervarianten gibt es? Ja klar, du kannst auch auf die Geschirrspülervarianten trainieren, aber du kannst auch halt sehr viele Policies oder Episoden dafür aufnehmen, wo du halt das Modell dann trainierst dafür. Aber weiß ich nicht, ist da so der große Business Case halt aktuell? Klar ist da so der größte Total Addressable Market, aber halt so immer mit dem Schwierigsten anzufangen, das ist, finde ich, nicht so clever. Und halt eher so die Real-Life-Daten zu holen und das dann hoch zu aggregieren, das ist, finde ich, viel, viel schlauer. Natürlich machen wir das so, was für ein Zufall. Aber also dann direkt, weiß ich, die Zimmer auszuräumen und das Bett zu machen und dann halt das auch in der Accuracy zu machen. Also auch in der Logistik, wo wir uns befinden, hast du ja sehr, sehr starke Qualitätsanforderungen. Und wem hilft das, wenn halt so sein Zimmer aufgeräumt ist, aber das Bettlaken ist gemacht, aber das Bettlaken ist total dreckig noch. Also dann brauche ich nicht ein gemachtes Bettlaken. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Oder im Geschirrspüler, Also es gibt auch X-Geschirrspüler. Ich fülle mein Geschirrspüler zum Beispiel nie mit Geschirrspülsalz nach, aber es hat so viele Flecken drauf, muss ich normal waschen. Mhm. Also deswegen, es gibt so viele Sachen, an die man nicht denkt. Und auch wir sehen dann so viele Sachen, an die wir vorher nicht gedacht haben. Das ist schwierig. Mhm. Also deswegen denke ich, da in den nächsten 2 bis 5 Jahren direkt einen Durchbruch zu haben mit Humanoids, das suche ich auch natürlich auf diplomatische Art und Weise immer zu erklären. Also halt erstmal mit zum Beispiel mit Single Arms, mit 6-Achs-Robotern zu starten oder mit Dual Arms zu starten, die komplex genug sind, auch auf AMRs dann eventuell und dann noch mit Fleet Management, da hast du noch immer Personen mit drin. Also du hast ja alles dabei. Also zum Beispiel auch jede Retoure erzählt eine Geschichte. Also wenn wir jetzt Retouren bearbeiten, die eine hat Make-up drauf, der andere hat halt so Staub an den Schuhen, weil sie anprobiert hat. Du siehst Haare drauf. Da kann ich dir schon fast ein forensisches Profil über denjenigen erstellen, der es halt gemacht hat. Und du hast ja auch so viele Sachen dabei. Die eine geht mit dem Kleid feiern, ist da Rauch drauf oder so. Und das ist ja viel mehr Komplexität dann auch wirklich in diesen Elderly Care oder Household-Applikationen als in einer relativ standardisierten Umgebung wie Logistik und Produktion.
Wie siehst du gerade das Thema auch, gerade Household hast du jetzt viel angesprochen, diese Kooperation, ich wohne ja dann mit dem Ding zusammen. Ist das ein Thema? Ist das ein Problem? Oder sagst du, das ist eigentlich schon gut gelöst, weil Abstandssensoren und der wird dann halt langsamer? Oder?
Ich denke, man gewöhnt sich an alles. Also
ich meine auch, wenn der sich dreht, jetzt wohne ich mit meiner Frau zusammen, die dreht sich auch manchmal, ich kriege einen Ellenbogen ab, so meinst du meistens nicht böse, glaube ich.
Aber manchmal nicht.
Aber jetzt ist der noch irgendwie weich und irgendwie zieht es ihn dann auch meistens schnell zurück. So, jetzt stelle ich mir das vor, jetzt bin ich in der Küche. Meine Küche hat keine 120 Quadratmeter. Da räumt jemand die Spülmaschine aus und ich versuche aber auch in der Küche zu sein. Ist das was, wo du sagst, das siehst du als kein Problem? Oder sagst du doch, das ist schon noch, wie stelle ich den ab? Wie stelle ich sicher, dass der eben nicht die Zähne ausschlägt? Oder ist es?
Boah, also ich denke, das ist kein Problem. Also na klar, wenn jetzt viele aufschreien und sagen, was ist halt mit der Sicherheitsrichtlinie ABC? Mhm. Aber ich meine, keine Ahnung, als die Eisenbahn eingeführt wurde, da ist manche übel geworden, halt, weil es zu schnell gefahren ist. Das waren 20, 30 Kilometer pro Stunde. Oder weiß nicht, vor, keine Ahnung, 10.000 Jahren, da haben wir uns noch über das Feuer gefreut. So. Und ich denke, dass wo wir uns jetzt befinden, ich denke, grundsätzlich Menschen passen sich an.
Die Technik kriegt es auch hin.
Ja, ich denke mal, Kapital ist und da, wo Technik auch eingesetzt wird und wo sie einen Mehrwert stiftet, da wird sie auch eingesetzt. Mhm. Also es ist sonst einfach eine Arbitrage. Also habe ich dann eben Regionen, die zu weit zurückfallen, weil sich eben der Technologie verschließen, oder habe ich Regionen auf der Welt, die eben Technologie offen sind und anderen Technologien abhängen. Ich denke, das sind globale Zusammenhänge, die man sich da angucken muss. Und auch wenn man jetzt schon guckt bezüglich SpaceX-Börsengang vor einer Woche, was da schon auch jetzt als Vision verkauft wird, klar, also Colonize Mars und so, jetzt mal davon abgesehen, aber wenn man halt alles mal zusammen verschmilzt, ich denke, da gibt es schon relativ große Synergien und ich glaube, halt, es muss sich Stück für Stück entwickeln. Manchmal, zum Beispiel Rechenkapazitäten, es ist krass, wie viel Rechenkapazitäten man braucht, halt für Robotics oder grundsätzlich KI im Allgemeinen. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Also das zu trainieren und ich glaube, das auch wird bereitzustellen, aber das sind immer Iterationen. Also dann hast du mal, dass eben man mehr Rechenkapazitäten benötigt und das ist ja nur eine Komponente, die man dafür benötigt. Dann hat man Rechenkapazitätenüberschuss, weil man eben Bulbifab das einfach zu hoch nachgependet hat. Aber also ich sag mal so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mhm. Also wahrscheinlich es ist immer schwer, bei Technologien zu sagen, was sich wie entwickelt. Ich denke, man kann sich damit so ins Fettnäpfchen setzen. Ich glaube, was immer schwierig ist, halt zu sagen, nee, das funktioniert, wir warten noch 5 Jahre. Also die beste Zeit zu investieren, jetzt bei Trade Republic, Scalable und Co., ist immer gestern und nicht heute oder morgen, weil sich das einfach auch über die lange Zeit nivelliert. Wo man einfach diese Lerneffekte hat und dann eben das für nächste Technologie mitnehmen kann. Auch wir, jetzt mal ohne darauf einzusteigen, aber wir machen auch Robotics as a Service, ja. Das heißt, wir stellen auch mal die neueste Technologie hin, Einfach weil sich da Technologiezyklen so schnell entwickeln, dass das, was wir jetzt hinbauen in 5 Jahren, einfach nicht mehr Stand der Technik sein wird. Wenn ich überlege, wo wir vor 5 Jahren waren, da wurde Siri gerade gegründet. Mhm. Ne? Mhm. Also um das mal so ins Perspektive zu setzen.
Mhm. Krass. Habe ich so ein bisschen verstanden, so Humanoids und alles so, das braucht noch ein bisschen so. Was ist was, wo du jetzt noch so mal mitgeben willst, wo du sagen, das überrascht vielleicht so grundsätzlich jetzt dich nicht, klar, beschäftigst dich jeden Tag mit, aber was ist sowas, wo du sagst, überrascht, weil das geht schon, ist aber gar nicht so auf dem Scope vielleicht von jedem so, was wäre da so ein Beispiel, wo du sagen würdest, hey, das ist heute eigentlich schon, könnten wir schon, ist schon Standard oder gibt es schon Anwendungsfälle oder geht bei uns im Labor schon längst oder sowas?
Also ich denke, was die Vision angeht, ist man schon sehr, sehr weit.
Mhm. Was heißt es?
Also zum Beispiel jetzt für Returns Grading bekomme ich halt relativ oft das Feedback, auch weil wir gerade in großen Programmen drin sind, dass da die dass da Leute nicht glauben, was wir eben schon graden können, also A, B, C Retoure. Das heißt, A Retoure ist, du kannst es super wieder verwenden, musst es gar nicht so groß aufbereiten. Da hast du noch die Trusted Returns, das heißt, die sind noch geschlossen, da musst du gar nichts machen. Dann B Retoure ist, du kannst, glaube ich, innerhalb von 1-2 Minuten aufbereiten. Bestes Beispiel, irgendwie die Schuhe, die Sneaker, da fehlt einmal Papier abstauben. Drin, muss man mal abstauben, muss man ein bisschen machen. Mhm. Und dann Zieretoure ist Spende.
War schon auf der Party.
Ja. Zieretoure, das geht woanders hin. Ja. Und dann, ich denke, da so zu sagen, was ABC ist, das ist schon... denke ich, sehr weit, wo wir uns befinden. Was halt immer eine Schwierigkeit ist, dazu die Dexterity von den Robotern, das heißt die Beweglichkeit, was halt so super einfach ist und was super intuitiv ist, eben von den Menschen. Mhm. Aber wenn ich halt so die ganzen Joints von den Robotern beachte, hat man so viele unterschiedliche Möglichkeiten, die zu steuern, dass das schwieriger ist als, ich sag mal so, der ganze Grading-Part dabei. Auch da wieder, man sagt es immer wieder, aber Daten ist Gold, dass halt je mehr wir damit trainieren können, und deswegen gehen wir auch dank unserer Partner und Kunden dann eben so früh wie möglich in die Operations rein, desto besser wird es. Und auch da versuchen wir halt, so humble wie möglich zu sein, zu sagen eben, was möglich ist, was nicht möglich ist, und auch so transparent wie möglich darzustellen, auch gerade in so großen R&D-Programmen, aber auch zu sagen, was der Outlook wäre, wenn wir eben x Millionen Trainingsmöglichkeiten bekommen und x Millionen Items bekommen, um das eben weiterentwickeln zu können, weil du lernst es halt nicht in der Simulation zur synthetischen Umgebung, sondern du lernst es halt wirklich nur, wenn es halt eben on-site ist. Du kannst gar nicht so viel beeinflussen lassen.
Nimm mal ein Beispiel, wo ihr jetzt geschafft habt mit dem Roboter, wo ihr quasi auch sagt, sind wir stolz drauf, weil haben da, ihr habt mal gesehen, glaube auf den Messen oder ich weiß nicht, ob ich es online gesehen habe, auch hier Falten von der Hose oder so war das. War das so ein Moment, wo ihr sagt, boah krass, sind wir selber ein bisschen überrascht, klar haben wir hingearbeitet, aber dass das geht, dass der das hinbekommt, auch zuverlässig im Field, oder ist das so ein Beispiel oder was wäre so ein Beispiel, wo du sagst, hey, da sind wir echt stolz drauf, dass das heute schon geht?
Ja, ich denke so gerade so Returns Handling und Packing sind dazu Sachen, wo wir denken, dass es möglich ist. Mhm. Wir müssen natürlich die Prozesssicherheit abdecken. Das heißt, gerade so in laufenden Prozessen, das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, aber wenn du halt laufende Prozesse hast, dann darfst du halt so wenig wie möglich ändern. Ich sag mal, so großen Logistikhalle. Aber ich denke, das kriegen wir schon relativ gut hin. Und da bin ich wirklich überrascht, dass wir halt da schon so weit sind. Mhm. Auch, ich sag mal so, in dem Hochlaufen lassen der Roboter, wie schnell das geht. Auch da bin ich halt schon sehr stolz darauf, wie schnell das heutzutage funktioniert.
Was heißt hochlaufen lassen?
Also, dass wir halt dieses Ramp-up haben, dass die Roboter auch direkt so schnell arbeiten können. Mhm. Und was wir schon alles erkennen können heutzutage, also wie gesagt, halt Retouren. Es gibt auch ein Beispiel, wenn ich halt Retouren bearbeite, muss halt die Schuhe halt immer parallel vergleichen. Das heißt, ich gucke mir nie bei der Retourenaufbereitung halt einen Schuh einzeln an, sondern gucke mir immer beide Schuhe gleichzeitig an. Zum Beispiel jetzt High Heels, die so eine shiny Oberfläche haben, sehe ich meistens nicht, ob da irgendwie Kratzer drin ist. Wenn ich sie nebeneinander vergleiche, sehe ich, ob da ein Kratzer drin ist. Mhm. Und halt da auch das zu erkennen und dann wieder auch die Folgeaktion abzuleiten. Das heißt, was mache ich da, wenn da ein Kratzer drin ist? Wie lang darf der Kratzer sein, damit ich ihn aufbereiten kann? Das da gerade mit unendliche Schritte hinein.
Mhm. Ja. Cool. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Wir haben uns hier, würde ich gerne so ein bisschen, das heißt ja Gebabbel aus Ditzingen hier, der Podcast, und deshalb zum Abschluss so ein bisschen Vollgas-Gebabbel, so quasi fünf kleine, schnelle Fragen, du gibst schnelle Antworten, am besten aus dem Bauch raus, hast du ja gesagt, beste. Nummer eins, Chaos oder zu viel Regeln, was ist für ein junges Unternehmen gefährlicher? Zu viel Regeln? Ja. Frühaufsteher oder Spätabend? Heißt, bist du der, den man um 5 im Park beim Joggen trifft oder der er um 2 noch die letzte Mail nochmal verschickt?
Also je nachdem, aber unsere Kollegen, also vor 9, 10 Uhr brauchst du bei uns hier ins Office kommen, an alle Kunden, die schon um 9 Uhr kamen, das gab auf jeden Fall relativ hasserfüllte Blicke von unseren Developern.
Und bei dir persönlich auch eher so hinten raus dann die...
Weiß nicht, also ich habe jegliche Anspruchshaltung abgelegt.
Wobei, was braucht? Also, genau. Also. Ja, okay. Die Berge oder Meer?
Ist mir egal. Also, weiß ich nicht. Also ich finde eher Meer. Also ich bin eigentlich nicht so der Urlaubstyp. Ja. Also weiß nicht, da wo meine Freundin hin will.
Das ist gut. Wirklich geil. Ja. Wenn du drauf guckst, könnte man so ein bisschen titulieren, wenn die Roboter wachsen lernen, so siehst du darauf die Hilfe oder die Konkurrenz eher als Punkt?
Ich denke, Konkurrenz belebt immer das Geschäft und ich denke, dass ich auf jeden Fall nicht bis zum Ende meines Berufslebens in dem Job arbeiten werde, in dem ich aktuell bin. Ich denke schon, dass sich noch ein paar Mal weiterentwickeln wird und ich werde auf jeden Fall auch nicht bis zum Ende meines Berufslebens bei Siriac bleiben, das ist auch klar, weil da werden auch zu viele Iterationsstufen kommen. Und ich denke, das muss man sich bewusst sein. Mhm. Und auch, es gibt immer, ich bin treuer Spiegel Plus Leser. Das heißt, Spiegel ist mein Lieblingsmagazin, was ich lese. Gibt es auch mal super Auswertungen dazu, welche Jobs wann, wie, wo wegfallen und so. Ja, ich lese das mal auch super, super gerne durch. Es gibt eine gute Indikation. Und ich denke, der große Vorteil, den wir Menschen haben, sei es von der Logistikfläche bis dann eben, ich sag mal, zu den White-Collar-Jobs, ist Anpassungsfähigkeit und Flexibilität. Mhm. Und wenn man halt sich die zwei Dinge bewahrt und einen gesunden Menschenverstand hat, dann, ich sag mal so, kommt immer durchs Leben.
Eher Hilfe dann als Konkurrenz. Ja. Letzte Frage. Der Slogan, Lenken statt Leerlauf. Das heißt, Frage aus Leerlauf wird Richtung, wenn... Vervollständige den Satz.
Und ich bin ein Gangeinleger. Also Leerlauf bleibt man auch irgendwann stehen, weil irgendwann ist, sag ich mal so, die Reibung zu groß, dass ich dann eben nicht mehr weiterrolle. Ja. Und man kann sich Pausen gönnen, aber irgendwann muss man halt wieder Gas geben.
Gang einlegen, Vollgas.
Ja.
Danke dir.
Na klar, gerne. Super. Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Perfekt.